Und das heißt, bei der Trauma-Integration gehen wir immer so vor, dass man quasi mit einem Bein im Trauma steht und mit dem anderen Bein im Hier und Jetzt. Das heißt, auf distanzierte, kontrollierbare Weise die Trauma-Inhalte ein wenig zu aktivieren, um sie dann als vergangen, als vorüber, als bewältigbar in der Biografie ablegen zu können.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Musik kann so viel mehr als nur unterhalten. Sie kann heilen. Und genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Musik- und Traumatherapeutin und Gesangspädagogin Dorit Lorenz-Heinrich. Wir sprechen darüber, wie man Musik als Ressource nutzen kann, wo man aber auch darauf achten sollte, denn Musik kann genauso ein Trigger sein für manche, was eigentlich eine Exposition in Musica ist und wie eigentlich Musik, Stimme, Gesang mit der Polyvagaltheorie und damit mit unserem Nervensystem zusammenhängt. Außerdem sprechen wir über das Thema Traumapädagogik, Traumafachbearbeitung bzw. Fachberatung. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei uns beim Survivor Queen Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast hier zu Besuch in unserem virtuellen Aufnahmestudio. Ich spreche heute mit Dorit Lorenz-Heinrich über das Thema Musik, Musik, Stimme, Trauma. Wie hängen all diese Themen eigentlich zusammen? Und damit erstmal ein Hi und herzlich willkommen, Dorit. Schön, dass du da bist.
Hallo Mai, ich freue mich, dass ich da sein kann. Danke.
Total schön, dass du da bist, dass wir uns, ja, letztes Jahr, ne, schon eine Weile her, dass wir uns beim Spendenstand in Norderstedt kennengelernt haben und festgestellt haben, huch, da haben wir ja ein paar Überschneidungen. Lass doch mal eine Runde quatschen und deine Themen, für die du brennst, hier im Podcast unseren ZuhörerInnen ein bisschen näher bringen.
Ja, gerne.
Magst du einmal ein bisschen was zu dir erzählen, dass unsere HörerInnen dich einordnen können, wissen, aus welcher Richtung du kommst, was du denn mit dem Thema Trauma zu tun hast?
Ich habe eine Praxis in Norderstedt Mitte. Das ist nördlich von Hamburg. Und ich selber habe meine erste Trauma-Weiterbildung war 2013 bei einem Weiterbildungsinstitut in Hamburg, Fortschritte Hamburg heißt das. Und ich kam so drauf, weil ich mich schon auch über meine eigene Biografie und dann hatte ich mich interessiert für den Zweiten Weltkrieg und was da so passiert ist und beziehungsweise inwiefern meine Familie, also mein Vater, mein Opa da involviert waren. Oder auch wie das bei der Familie meines Mannes der Fall war. Und war erst ganz zurückhaltend. Ich weiß noch, dass eine Fachbereichsleitung in einer Beratungsstelle, die meinte zu mir, ach, dass sie mich gut sehen würde als Traumatherapeutin. Und ich habe dann erst gesagt, oh nee, das mache ich nicht. Also dann muss ich ja diese ganzen Geschichten und ich kann das nicht. Also das ist mir zu viel und so und was ist das überhaupt und Imagination und also ich war da erst sehr skeptisch, aber manchmal ist es ja auch gerade gut, wenn man skeptisch ist. Dann ist man später umso überzeugter, weil man viele Fragen gestellt und beantwortet hat.
Kann ich total sehen, kenne ich, ja.
Ja, und ich hatte meinen Heilpraktiker für Psychotherapie mit einer Kollegin gemeinsam gemacht, die dann auch später meine Freundin war, und die meinte, ach, da gibt es eben dieses neue Institut und sie würde da in Traumatherapie-Weiterbildung gehen, ob ich nicht auch Lust hätte. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und meine Vorurteile geklärt und festgestellt, dass es eben gerade nicht darum geht, detailreich von bestimmten Erlebnissen zu erzählen, sondern dass es da viele andere Möglichkeiten gibt, zu helfen und Trauma zu integrieren und abzulegen. Und dann bin ich da immer mehr reingewachsen. Also ich dachte erst ergänzend zu den Weiterbildungen, die ich schon hatte, diese 1,5 Jahre Traumapädagogik. Und dann war ich ganz überrascht davon, wie ressourcenorientiert, also wie fröhlich wir mit den Themen umgegangen sind und mit wie wertschätzend der Blick auf Betroffene, auf Survivor Queens ist von der Traumatherapie aus. Und habe angefangen und dort gelernt, den Blick zu wenden, also weg von der Problemorientierung zur Ressourcenorientierung. Und wie du das so toll machst mit Survivor Queens, eben die Stärke der Menschen selber zu bemerken, aber auch herauszuarbeiten und in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist, worum es geht.
Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Genau. Und ich kenne das so gut, ne, dass man am Anfang erstmal irgendwie denkt, so, huch, nee, das ist ja voll das harte und schwere Thema. Und dann festzustellen, ja, aber davon haben die Menschen ja schon genug. Ne? Das machen die ja sowieso den ganzen Tag in ihrem Alltag und wahrscheinlich schon viele Jahre ihres Lebens. Und dass es jetzt eben darum geht, in Ressource vollen Blick zu kommen und einen liebevollen Blick auf sich selber und eben auch Leichtigkeit und da auch gerne Lachen mit einzuladen.
Also ich erlebe die Traumatherapie-Kongresse oder Treffen als sehr fröhlich, als leicht. Und das ist ein gutes Gegengewicht zu dem, was eben ja die Erlebnisse mit sich bringen.
Ja, total. Und du bist ja auch selber immer mehr auch in der Traumapädagogik unterwegs und wirst ja auch dieses Jahr zum ersten Mal eine Ausbildung leiten. Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Also ich glaube, erstmal, was ist denn Traumapädagogik überhaupt für diejenigen unter uns, die jetzt das vielleicht zum ersten Mal so in Kombination hören, ne? Trauma kennt man und Pädagogik kennt man, aber was ist Traumapädagogik?
Ja, verstehe. Man kann auch Traumafachberatung sagen. Das ist ein alternatives Wort. Manchmal nehme ich Traumapädagogin und manchmal bezeichne ich mich selbst als Traumafachberaterin, je nach Kontext. Also Traumapädagogik richtet sich an beruflich tätige Menschen rund um traumatisierte Menschen. Also das können eben Therapeutinnen sein, innen, die sich weiterbilden wollen, also wissen wollen, wie gehe ich mit Traumatisierten um? Muss ich von den Methoden oder der Haltung, die ich bisher als Therapeutin erworben habe, etwas ändern, wenn ich mit Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung arbeiten möchte? Was muss ich wissen über dissoziative Störungen? Wie geht Ressourcenaktivierung? Was machen Imaginationen? Welche Imaginationen haben sich schon bewährt, wie der Tresor oder der Schutzmantel? Genau, es waren auch welche da in den Fortbildungen, also die ich selbst besucht habe, aus allen möglichen Aufgabenbereichen, von den frühen Hilfen, wie gesagt, niedergelassene TherapeutInnen, aber auch Lehrerinnen waren da. Also ja.
Hi. Also im Prinzip ein
Erklärt es?
sehr, sehr, ein sehr, sehr weites Feld, was Trauma ist, was, ja, ich sag mal, Menschen unterstützen kann, die sowieso schon mit Menschen arbeiten, ne? Entweder im pädagogischen Bereich wie LehrerInnen oder tatsächlich TherapeutInnen, die da einfach nochmal mehr Wissen für sich selber, für die Arbeit an die Hand bekommen und damit natürlich nochmal eine andere Psychoedukation mit ihren KlientInnen machen können und ja, den KlientInnen helfen können, sich selber besser zu verstehen, oder?
Genau. Also, wie arbeitet das Gehirn während traumatischen Situationen? Das heißt, wie ist die Erinnerung anders? Das ist auch wichtig. Welche Hilfen braucht es, damit traumatische Erfahrungen wirklich abgelegt werden können, im Unterschied zu Trauerarbeit zum Beispiel? Gesunde Trauer braucht normalerweise Anteilnahme und Trost und Begleitung, aber nicht unbedingt professionelle Unterstützung. Während traumatische Erfahrungen brauchen jemanden, der einen sozusagen wie bei Odysseus und den Sirenen am Ufer hält, also ein festhält im Hier und Jetzt. Mhm. Weil sonst wäre ja jeder Flashback eine Traumaintegration, dann wären wir nach 3-4 Wochen durch.
Ja, das ist wahr.
So ist es ja leider nicht.
Das ist wahr. Und dein großes Steckenpferd ist ja die Musik, ne, Stimme. Magst du uns da mal was zu erzählen? Wie kann Musik, wie kann Stimme uns ja bei Traumaaufarbeitung, Traumaintegration unterstützen?
Ja, Musik und Stimme haben beide ganz tolle ressourcenaktivierende Möglichkeiten. Also Musik kann uns helfen, Stimmungen zu regulieren, also angenehme Gefühle zu aktivieren. Kann uns auch helfen, unseren Spannungszustand zu regulieren. Das kennt jeder. Also viele machen sich bestimmte Musik an. Fast jeder kann mir sagen, welche Musik er hört, wenn er putzt. Also etwas, was ein etwas, wie soll ich sagen, aktiviert, um etwas zu, also ich putze jetzt nicht so gern. Gibt auch Leute, die sehr gern putzen, aber für mich ist das was ich gerne einfach schnell erledigt haben möchte. Und das heißt, ich mache mir irgendwie eine Musik an, die für mich aufpeitschend, ja, das ist auch zu viel gesagt, aber irgendwie aktivierend, motivierend ist. Während wenn ich mich konzentrieren möchte oder wenn ich runterkommen möchte, abends mache ich mir was Ruhigeres an oder weiß ich nicht, Chill-Out-Jazz oder irgendwie so. Also das kennt jeder von sich. Da ist es einfach nur wichtig, wenn wir Musik hören, dass wir gucken, was gefällt uns und wie reagiert mein Körper, wie reagiere ich emotional oder von der Körperspannung darauf. Das ist die eine Seite, dass Musik hören eben das Angenehme aktivieren kann. Genauso ist es auch beim Musik machen. Also ich habe oft Leute hier, die die Klangschale zum Beispiel sehr gerne mögen. Die Klangschale ist ja ziemlich einfach, ne? Man hält sie einfach auf der einen Hand und schlägt sie sanft oder kräftiger mit dem Schlägel mit der anderen Hand an. Und dann spürt man einmal die Vibrationen auf der Hand und man hat diesen schönen Klang. Aber von der Durchführung ist es erstmal übersichtlich, ja. Man muss nichts tun, außer es einmal kurz anschlagen. Darum geht es bei Musiktherapie. Und Musik kann aber auch Schwieriges aktivieren. Oder kann auch traumatische Erinnerungen aktivieren. Also kann auch triggern. Ja. Sie kann zu laut sein, sie kann zu schnell sein, sie kann zu grell sein. Manchmal sind plötzliche Wechsel erschreckend in Musik. Und das alles, wenn man jetzt mit Traumatisierten arbeitet und Musiktherapie oder Stimmarbeit anbietet, muss man beachten.
Ja, super gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Ne? Ich finde das auch so wichtig, dass Musik eben beides sein kann. Ne? Es kann sowohl ein Trigger als auch eine Ressource sein. Und da für sich rauszuarbeiten, welche Musik kann denn für mich eine Ressource sein? Welche hilft mir? Welche erinnert mich vielleicht an positive Dinge oder ruft bei mir angenehme Körpergefühle hervor? Und welche, und vielleicht kann man da schauen, welche Gemeinsamkeiten haben denn hat die Musik, die mich triggert, ne, die schwierig ist? Und das hast du gerade sehr, sehr schön gesagt mit dem, naja, vielleicht ist es der starke Wechsel, vielleicht ist es auch die Lautstärke, vielleicht ist es aber auch tatsächlich einfach was mich an den Tatzeitraum erinnert, ne? Eine Musik, die zu der Zeit lief oder populär war. Also da, das ist, finde ich, so, so individuell, ne? Genauso wie bei Gerüchen. Also alles, was so, finde ich, die Sinneswahrnehmungen betrifft, da erinnert sich der Körper ganz schön dolle. Und da ist so wichtig für sich das durchzuarbeiten oder durchzufühlen, durchzuhören oder eben auch begleitet, ne? Wenn es alleine schwierig wird.
Ja, genau. Genau. Ja. Und manchmal ist es sogar dasselbe Instrument, nur anders gespielt. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe so eine Handpan, da passiert das manchmal, oder am Gong passiert das auch häufig, dass Leute auch schon vor der Größe des Gongs beeindruckt sind. Mhm. Und man kann den aber auch sanft anschlagen. Und dann kann das kann er sehr kraftgebend sein. Ja, also dann stellen sich Menschen gerne davor und genießen diese Schwingung und diese Kräftigung und diese Stärke, die da ist. Und dann kann es aber eben auch zu viel sein. Und das zu viel muss man dann, wie du schon sagst, individuell herausarbeiten. Für sich oder gemeinsam. Und das kann man eben auch dann in der Trauma-Integration dann eben auch benutzen. Das wäre dann unsere Exposition in Musica.
Magst du das näher beschreiben? Was ist das, Exposition in Musica?
Ich habe das kennengelernt am Freien Musikzentrum in München. Da gibt es eine ganz lebendige Musiktraumatherapie-Szene und Dozenten, die das entwickelt haben. Und das ist unter anderem der Hans-Günther Wolf und der Andreas Wölfel. Und also wenn ihr Ansprechpartner braucht und da weiter gucken wollt, da gibt es regelmäßig die Weiterbildung Musiktraumatherapie, die ich sehr empfehlen kann. Und wo ich sehr viel gelernt habe. Und da macht der Hans Günther, hat eine sogenannte Klanglandkarte entwickelt, bei dem man eben die einen so ein bisschen unterstützt, das herauszuarbeiten. Zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei der Klangschale, wenn ich sie einmal anschlage, dann ist es ein angenehmer Klang. Wenn du möchtest, kann ich auch eine Klangschale holen, kurz, um es zu zeigen.
Total gerne.
Mach ich mal. Ich schlage jetzt einmal die Klangschale an. Die hat so eine mittlere Tonhöhe. Und lass den Ton ausklingen. Ist es okay, das nochmal zu tun, Mai?
Ja.
Häufig wird dieser Klang als angenehm erlebt. Wie war es denn für dich?
Für mich ist es angenehm. Ich mag Klangschalen aber auch sehr, sehr gerne.
Sehr gut. Ich schlage sie jetzt für kurze Zeit sehr wild an, okay? Achtung. Mhm. Wenn ich das jetzt weiter treibe, dann kann das unangenehm sein. Ist das deutlich geworden?
Ich denke ja.
Okay. genau, das heißt, es kann auch das ein und dasselbe Instrument sein, nur die Art und Weise, wie ich spiele. Ich hätte jetzt auch das Holzende nehmen können und nicht das ummantelte Ende, dann wäre der Klang noch etwas greller gewesen. Und das dann eben aufzuschreiben, auszuarbeiten, zu gucken, dann oft gibt es Biografisches auch dazu, was Menschen dann verbinden, weiß ich nicht, bei der Klangschale ist es manchmal ein Schulgong, der assoziiert wird, automatisch sowas. Und dann vergeben wir Plus- oder Minuspunkte. Also wenn wir jetzt sagen, die schnelle Spielweise auf der Klangschale war jetzt eine -9 mit irgendeinem biografischen Ereignis dazu, dann hat ja diese Spielweise das Potenzial, dieses biografische Ereignis zu triggern, also auszulösen, zu aktivieren, könnte man auch sagen. Und dieses Aktivieren kann man sich eben zunutze machen, weil in der Traumaexposition geht es ja darum, auf distanzierte, kontrollierte, vorhersehbare Weise Trauma-Inhalte zu aktivieren. Also wenn ich sozusagen traumatische Erlebnisse ganz vermeide, dann bleiben sie in meinem Inneren, wie sie sind. Und ich habe keine Möglichkeit, sie zu verarbeiten. Wenn sie mich aber, während ich sie aufrufe, so überwältigen, dass ich nicht mehr denken kann, dann habe ich auch keine Möglichkeit zu verarbeiten. Habe ich das verständlich ausgedrückt?
Ja.
Und das heißt, bei der Trauma-Integration gehen wir immer so vor, dass man quasi mit einem Bein im Trauma steht und mit dem anderen Bein im Hier und Jetzt. Das heißt, auf distanzierte, kontrollierbare Weise die Trauma-Inhalte ein wenig zu aktivieren, um sie dann als vergangen, als vorüber, als bewältigbar in der Biografie ablegen zu können.
Das hast du schön gesagt.
Danke.
Ja.
Und in der Musik machen wir das so, in der Exposition in Musica, dass jetzt die Patientin oder Klientin, wie man sagen möchte, natürlich gegendert, Entschuldigung, Patientin in, erst nach dem eigenen Ressourceninstrument guckt. Also ich bleibe bei der Klangschale. Der Patientin schlägt die Klangschale so an, wie es angenehm ist, und fokussiert eine Zeit lang diesen Klang, genießt die Körperempfindung, genießt die Ruhe, die dadurch kommt. Und in Absprache mit mir, ich sitze dann da vielleicht schon, also Setting, wir haben das ausgemacht, heute machen wir das. Ich habe jetzt eine Violine. Und meine Aufgabe ist, die ganz hoch und schnell zu spielen. Ja, das war die Absprache von der Stunde davor. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Klientin spielt eben die Klangschale und nur auf das Nicken oder das vereinbarte Zeichen spiele ich die Violine so lange, wie Klientin das für richtig und gut hält. Mhm. Also natürlich kennen wir uns schon länger, sonst machen wir das gar nicht, ja, weil ich muss ja auch wissen, wie hole ich die Person zurück? Sollte es doch zu viel sein? Sie kennt mich, wie ich kenne sie. Wir fühlen uns sicher zusammen oder miteinander. Und während ich die Violine spiele, gucke ich auf die Klientin, wie hoch die Belastung ist, ob er sie noch atmet, wie sie guckt, und natürlich achte auf das vereinbarte Zeichen, wann ich stoppen soll. Dann sagen wir, ich stoppe, und dann gucken wir, also reden dann zusammen, wie war es jetzt, wie hoch war die Belastung, welche Bilder hat es ausgelöst, wie ist die Körperempfindung jetzt. Und dann gibt es erst nochmal Möglichkeit, wieder zurückzukommen, vielleicht nochmal die Klangschale zu spielen alleine. Und so machen wir 2-3 Runden oder so viel, wie es braucht. Ich nehme mir immer etwas mehr Zeit dafür. Die Klientin bestimmt den Ablauf der Stunde. Also, ob es denn noch einen zweiten Bogen nehmen soll, also dass wir das nochmal machen. Meistens wollen die Menschen das und ich befürworte das, weil beim zweiten Mal ist es schon etwas leichter. Das ist ein bisschen wie vom 3-Meter-Brett springen. Beim ersten Mal ist furchtbar, beim zweiten Mal schon ein bisschen besser. Und irgendwann ist es dann so, dass so ein Punkt kommt, wo klar ist, okay, irgendwie haben wir noch Zeit. Jetzt kann entschieden werden, ob wir jetzt die Stunde beenden, ob es reicht für heute, ob wir heute was ganz anderes sprechen, oder ob wir die Instrumente tauschen. Also, dass ich das Ressourceninstrument nehme und die Klientin das Belastungsinstrument. Das sage ich meist schon am Anfang der Stunde. Am Anfang der Stunde kann sich die Person das meistens überhaupt nicht vorstellen, das Belastungsinstrument auch nur anzufassen. Und häufig ist es dann so, dass wenn der erste Bogen gesurft ist, sag ich mal, dass dann die Person sagt, okay, ich probiere es jetzt mal. Ich gehe jetzt an den Gong. Ja, wenn das ist das Belastungsinstrument war oder das auch dahin zu wechseln. Ich nehme die Stärke zu mir. Und das ist häufig auch noch mal wirklich sehr bewegend, dann häufig kommen dann Wünsche, Schimpfworte zu sagen, auch mal wütend sein zu dürfen, in die Kraft zu gehen, Schuld-Scham-Gefühle anzusprechen, also das alles, was es ausgelöst hat, und das auch aufs Papier, auf den Tisch bringen zu dürfen. Häufig ist es dann auch noch mal gut, das ein- oder zweimal zu tun. Immer mit den Wiederholungen beruhigt sich der Körper jedes Mal mehr. Immer natürlich also niemals über die Grenze zu gehen. Das steht ganz oben drüber.
Ja, das ergibt Sinn. Ja, und du hast gerade so schön selbstverständlich das Wort Belastungsinstrument benutzt. Wissen Menschen, wenn sie zu dir kommen in die Musiktherapie, wissen die, was ihr Belastungsinstrument ist, oder entdeckt ihr das gemeinsam?
Das entdecken wir zusammen. Das ist nicht so leicht. Manchmal ist es so, dass Leute zu mir trotz der Musik kommen und gar nicht wegen der Musik. Das gibt's auch, die dann eher sozusagen das alles vermeiden, dass da Gitarren hängen und ein weißer Flügel steht, also so ein kurzer, digitaler, weißer Flügel. Na klar, kann man da auch immer einfach nicht hingucken oder ja, die Gesprächsecke ist ein bisschen an der Seite. Und für die ist es einfacher, sage ich mal, das Belastungsinstrument zu finden, weil sozusagen die ganze Beschäftigung mit Musik schon viel auslösen könnte. Oder kann. Mit den anderen, die wegen der Musik kommen, da ist es manchmal, dauert es ein bisschen länger, das Belastungsinstrument zu finden. Da ist es dann häufig die Spielweise. Aber ja, der Gong ist es ja oft einfach dadurch, dass er eben dieses Potenzial hat, eben auch sehr laut zu sein.
Ja, noch dieser tiefe Bass, ne, diese Vibration, die durchgehen kann und ja auch durch den Körper geht dann, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja. Auch das Singen kann für manche wirklich mit viel Scham verbunden sein. Also alleine zu singen oder etwas Bestimmtes zu singen oder die Sorge, falsch zu singen. Das ist für viele biografisch auch sehr, belastend verbunden, leider konnotiert.
Ja. Und genau, ich wollte auch gleich noch auf die Stimme, aber ich habe noch einen Gedanken, wo ich gerade mal von dir hören wollte, wie du das erlebst. Ich habe oft das Gefühl, dass für Menschen, gerade wenn sie sich eher für unmusikalisch halten oder sagen, ja, Musik ist jetzt nicht so meins oder ich kann kein Instrument, dass da eher die intuitiveren Instrumente, ich sag mal Instrumente im weiteren Sinne, ne, wie eine Klangschale, wie eine Handpan, wie ein Gong, ja, da gibt's ja mittlerweile ganz, ganz viele Instrumente, wo man keine Noten für können muss und die ja auch so gestimmt sind. Ich glaube, pentatonisch heißt das, ne? Das ist quasi immer gut klingt, quasi, so gut wie immer. Wie erlebst du das? Ich habe oft das Gefühl, dass die nochmal einen Tick heilsamer sind, dass die für viele nochmal so ein Wow-Erlebnis sind.
Ja, genau, ohne viel dran arbeiten zu müssen, schnell in einen angenehmen Klang zu kommen. Das ist für viele sehr schön. Ich habe auch fast nur solche Instrumente da, also außer dem Klavier jetzt, aber auch am Klavier kann man einfach zwei Töne machen, ja, oder man kann auch, du machst einen Ton, ich einen Ton. Das habe ich zum Beispiel bis jetzt ganz vergessen, zu sagen, dass in dem gemeinsamen Musizieren ja auch immer eine Verbindung entsteht. Das ist nochmal anders, wie wenn man redet. Das ist ein bisschen vergleichbar, als würde man tanzen. Ja, es ist eine andere Ebene der Begegnung.
Ja, total.
Und das ist für viele, vor allem bindungstraumatisierte oder komplex traumatisierte Menschen, wichtig, das zu erleben, dass das geht, über so in Anführungsstrichen einfache Weise. Also jeder hat ein leicht zu spielendes Instrument und du machst einen Ton und dann mache ich einen Ton. Und das machen wir vielleicht nochmal, in leichtes Frage und Antworten zu kommen. Und dadurch auf einer nicht kognitiven, emotionalen Ebene eine leichte Verbindung zu spüren, die sicher ist.
Das klingt sehr schön, ja. Jetzt, wo du es beschreibst, kann ich es auch auf jeden Fall in meinem Leben auch sehen. Also ich gerade, und wenn ich jetzt so überlege, gerade so Mantren singen, ist ja für viele auch total heilsam, ne? Und da kann ich das auch total sehen, ne? Man ist in einer Gruppe, gerade wenn es sogar noch in dem Call-Response ist, dass quasi einmal vorgesungen wird und einmal nachgesungen wird. Es ist recht sicher. Man macht was zusammen, ohne wirklich, ich sag mal, in Austausch gehen zu müssen. Ja, kann ich sehen, warum das dann da mit der Theorie hintendran nochmal mehr verbindet.
Ja, ja. Genau, das ist ein super Beispiel, weil es hat die drei Komponenten, die wir bei der Arbeit mit Traumatisierten beachten müssen, nämlich Kontrollierbarkeit, Vorhersehbarkeit und Wiederholung. Es ist vorhersehbar, es ist klar, was passieren wird, also jemand singt vor, alle anderen singen zusammen nach. Es ist kontrollierbar. Ich kann auch nicht singen. Ich kann auch ein bisschen weggehen. So, dann ist schon fertig. Und es wiederholend. Also ich kann durch die Wiederholung, wie bei dem Beispiel mit dem 3-Meter-Brett, ne? Beim ersten Mal ist es aufregend. Bei der 10. Wiederholung von dem gleichen Mantra ist es mir so vertraut, dass ich vielleicht schon an was anderes denken kann oder gucken kann, wie fühlt sich mein Körper jetzt an, während ich singe.
Schön. Ja.
Danke.
Und du bist gerade schon zur Stimme rüber. Das ist ja auch nochmal ein ganz großes eigenes Feld für sich, ne? Wie ist das mit Trauma und Stimme?
Ja, wir haben in der Traumatherapie und in der Musiktherapie viele neue Erkenntnisse. Jetzt ist die Frage natürlich, wie neu oder was ihr alles schon wisst oder was du schon weißt. Kennst du die Polyvagal?
Wir nehmen alles, was du uns hier rübergeben magst. Und auch Wiederholung ist ja ganz wundervoll.
Danke. die Polyvagaltheorie von Stephen Porges ist sehr wichtig in der Traumatherapie, weil es geht ja darum, zu lernen, seine Spannung zu regulieren. Also Spannung meint Körperspannung, weil mit der Körperspannung hängt die Schlaflosigkeit zusammen. Es ist eines der wichtigsten Aspekte, zu lernen, mich zu beruhigen. Oder mich in mittlere Spannung von zu viel, also von zu niederer Spannung, also von Ergebenheit, Unterworfenheit sozusagen zu bringen. Also wie kann ich mich vitalisieren, aktivieren? Auch da hat die Polyvagaltheorie viele gute Antworten gefunden und Möglichkeiten. Und Stephen Porges meinte zum Beispiel, dass Singen sehr gut helfen kann, uns zu beruhigen, weil dadurch, dass die Stimmlippen schließen, geben sie der Ausatemluft einen gewissen Widerstand. Das heißt, der Ausatem wird verlängert. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann ist da der Herz-Lungen-Kreislauf ja das Tor zum Nervensystem, und der Atem kann den Herzschlag beruhigen. Wenn wir den oder regulieren, er kann ihn auch anregen. Sprich, wenn wir länger ausatmen, als wir einatmen, und vielleicht noch mit einer Atempause nach dem Ausatmen, dann können wir im Laufe der Zeit, also weiß ich nicht, 5 bis 10 Wiederholungen braucht es vielleicht schon, uns beruhigen. Und genauso können wir mit so einer Art Skigymnastik, also mit einem aktivierenden Atem, also einem kräftigen Pusten, unseren Herzschlag anregen. Und dieser verlängerte Ausatem wird genau beim Singen gemacht. Also wenn ich die Stimmlippen schließe für einen Ton, also wenn ich ein, er nimmt jetzt das Wu. Das ist genau ähnlich wie Om. Ja, wie was man der Meditation, denke ich, oft macht. Also einfach ein lang ausgehaltener Ton. Den kann man auch gerne zu einer angenehmen Musik zu singen. Oder wenn ich die Klangschale nochmal anschlage. Achtung. Ist jetzt der Ton der Klangschale. Was würde ich dazu machen wollen? Na, na, na. Das ist, was mir jetzt im Moment gefällt. Ja, aber es geht genauso etwas niedrigschwelliger, einfach beim Seufzen. Oder gemeinsam, wie gesagt, einen Ton zu machen. Oder eine Atemübung und dabei mal nicht mit dem F auszuatmen, sondern jetzt mal mit einem Ton. Also ich mache, weiß ich nicht, die sogenannte Atemuhr. Also ich hebe die Arme beim Einatmen und mache zum Ausatmen. Und jetzt nehme ich nächstes Mal Arme hoch zum Einatmen. Zum Ausatmen. Das wiederhole ich ein paar Mal. Jetzt habe ich noch eine kleine Körperempfindung dabei. Mein Brustkorb vibriert etwas mit. Genau, das könnte so ein niedrigschwelliges Angebot sein an Stimme und Körper. Dann sagtest du ja schon die Mantren, das Mantren singen und warum das so gut ist. Und was Ähnliches haben wir auch bei den sogenannten heilsamen Lieder. Jetzt fällt mir, Bossinger, genau, Wolfgang Bossinger und seine Frau Katharina, die haben Liederbücher verlegt, und die haben die ganze Gruppe und Szene und viel Angebote an Singegruppen bundesweit. Also auch hier in Norddeutschland und also ich bin mir sicher, das ist in ganz Deutschland verbreitet. Heilsames Singen nennt sich das. Und das ist ähnlich wie Mantren singen. Also es sind zwei, drei Zeilen Musik. Zum Beispiel, ich sage ja zu dem, was ich bin. Ich sage ja, 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 ja und so weiter. Jetzt fällt mir gerade weiter Text nicht ein. Aber ermutigende Texte oder fest verwurzelt in der Erde. Fest verwurzelt in der Erde, offen für die Schätze des Himmels. Fest verwurzelt in der Erde, offen für die Schätze des Himmels. Wie ein Baum im Gleichgewicht spür ich meine Mitte. Wie ein Baum im Gleichgewicht spür ich meine Mitte. Das ist zum Beispiel so ein heilsames Lied. Auch Segenslieder und Lieder für innere Kinder sind dabei. Also eine reiche Auswahl an ermutigenden, angenehmen Liedern. Kurz zu singen, manchmal auch mehrstimmig, auch mal mit Rhythmus und was Frischeres sozusagen, wenn man was Aktivierendes haben möchte. Genau, also das kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Was Ähnliches gibt's auch von den sogenannten Body Songs. Das ist Martina Baumann, das ist relativ neu. Die bietet auch am FMZ Fortbildungen an und das ist auch schön. Die verbindet es noch mit Klatschen und Body Percussion. Das ist ja ähnlich wie das Klopfen. Kennst du das? Ich weiß gerade die Abkürzung nicht.
EFT oder MET, je nachdem. Ja.
Ja. Genau. Also sozusagen. Ja, genau. Da könnte man ja auch noch Vagusnerv klopfen dazu nehmen. Das macht sie jetzt nicht, sondern mehr vom Body Percussion her. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist auch toll. Da habe ich jetzt keins auswendig. Aber das sind tolle Lieder. Und dann kann man natürlich auch gemeinsam Lieder komponieren. Also manchmal bringen Leute Texte mit. Weil sie eh schon Gedichte schreiben und sich dadurch was von der Seele schreiben oder weil ich gefragt habe oder und dann könnte man da gemeinsam Melodien dazu finden und eine Begleitung dazu und schon hat man seinen eigenen Song komponiert, der wirklich mit einem selbst was zum Ausdruck bringt und ja. Genau, also das ist eine Möglichkeit, aber man kann es auch ein bisschen einfacher machen, wenn man das möchte und ein Lied nehmen, das einem eh gefällt und da vielleicht den Text verändern.
Ja. Schön, danke dir für all die Beispiele, sowohl fürs uns gerade mal mitnehmen in die Musik, uns etwas vorsingen, als auch viele kreative Ideen. Und ich glaube, darum geht's auch viel, ne? Also gemeinsam kreativ zu schauen, was kann es denn sein, was mir hilft, dass es gar nicht das eine, die eine Musikkeule ist und dann die ist für alle das Richtige, sondern ne, was brauchst du mit deinem Nervensystem, mit deiner Erfahrung, mit dem, was du erlebt hast?
Ja, genau, so ist es, weil wir können das nicht von vornherein sagen. Also häufig ist es schon die Klangschale für viele angenehm, aber eben auch nicht für alle. Und das lässt sich, also das muss man, wie gesagt, herausfinden, herausarbeiten und lässt sich nicht so leicht pauschalieren, kann man das nicht.
Ja. Genau, ne? Ich kenne auch genau auf der Gegenseite dann auch Queens, für die jegliche Art von Musik schon Trigger ist. Ne? Sobald Musik läuft, sind sie im Prinzip schon am Dissoziieren und nicht da sein oder eben am Weggehen und Vermeiden. Ne? Und auch da, wir wissen nicht, was in der Lebensgeschichte des Menschen passiert ist. Und es muss ja auch gar nicht immer die Exposition sein. Ne? Also ich finde es unglaublich. Natürlich. ich finde es unglaublich schön, dass die Möglichkeit da ist, mit Musik so viel hervorzuholen und einfach nur so als kleines Signal an unsere HörerInnen, die jetzt vielleicht sich denken, oh nee, ich kann das nicht, oder jetzt vielleicht, ne, mit selbstabwertenden Gedanken da sind und sich denken, oh ja, aber na, jetzt bin ich wieder nicht gut genug, jetzt erzählen die über eine neue Therapiemethode und das kann ich ja auch wieder nicht. Ne, also auch da, ihr dürft liebevoll mit euch sein. Wir erzählen euch all die Dinge hier im Podcast, damit ihr euch eure Rosinen oder eure Kirschen oder eure Grapefruits rauspicken könnt, die für euch potenziell hilfreich sein können. Ne, wenn ihr ein Ja-Gefühl habt oder ein, das klingt aber spannend, dann ist das was, dem könnt ihr nachgehen. Und wenn da ein Ablehnungs-, Angst-, Scham-, Schuldgefühl ist, dann ist das vielleicht gerade jetzt nicht euer Thema, vielleicht wird es auch nie euer Thema sein. Oder vielleicht nehmt ihr genau diese Reaktion mit in eure nächste Therapie- oder Beratungs-Coaching-Sitzung und guckt mal, wieso das so stark ist. Ja, also jegliche Reaktion ist vollkommen in Ordnung.
Ja, so ist es. Vielen Dank, Mai. So ist es. Ja.
Ja. Voll, voll gerne. Jetzt haben wir, sind wir einmal gefühlt Rundumschlag durch alle möglichen Themen durch, von der Traumapädagogik, Traumafachberatung, Musik als Trigger und Ressource, Exposition in Musika und nochmal das ganz große Themengebiet Stimme. Gibt's noch was, wo du sagen würdest, das wäre auf jeden Fall noch spannend zu wissen für unsere HörerInnen?
Muss ich kurz nachdenken?
Ja.
Ich bin ja auch Gesangspädagogin. Und manchmal ist es angenehm für Menschen, erst in eine Gesangsstunde zu kommen für Gesangspädagogik. Und also die sich zwar für Singen interessieren, aber nicht gleich Therapie und so weiter, sondern oder in den Chor zu gehen und gemeinsam oder eben in der Einzelstunde sich allmählich dem Thema zu nähern, also wenn denn Interesse da ist, ne? Und erstmal zu gucken, ist da eine Gesangslehrerin, die freundlich ist oder die mir zusagt, bei der ich mich wohlfühle, und habe ich ein Lied oder finden wir gemeinsam ein Lied, das passt. Und dann passiert es oft oder, also oft ist übertrieben, ne? Also immer wieder mal, dass Leute mich bitten, ich kenne dich jetzt schon von der Gesangspädagogik, ich habe da auch noch ein anderes Thema, könnten wir vielleicht das Setting wechseln und ins Gespräch gehen und dann die Musik oder das Singen erstmal nebenher laufen lassen. Also das ist, kann auch ein Einstieg sein über diese Schiene, erstmal eben zu gucken, ich singe erstmal einfach ein Lied und lerne, wie kann ich vielleicht besser Töne treffen, ne, falls es interessant sein könnte. Und dann sich überhaupt, also wenn überhaupt, dann dem Thema Therapie zu nähern.
Ja. Auch ein schöner Ansatz, auch da, ne, titriert. Erstmal in kleinen Schrittchen sich das Thema anschauen, bevor man da ganz reinhüpft.
Ja, genau. Oder eben mit dem Chor, es gibt auch Projektchöre, dann hat man es auch wieder überschaubarer. Dann ist es nicht gleich so ein unendlich, oh Gott, wenn ich jetzt hier bin, wie komme ich da je wieder raus? falls es mir nicht gefallen sollte, sondern ich mache jetzt einfach mal nur 5 Wochen von Mitte November bis Weihnachten. Und dann bin ich wieder raus, ohne dass ich mich abmelden muss oder ohne dass ich gefragt werde, oh, kommst du wieder im Januar? So, sondern vielleicht komme ich nicht wieder, vielleicht komme ich zum nächsten Projekt vor Weihnachten, vor Ostern wieder. Oder es gibt das Der Norden singt. Das mögen auch viele. Das ist auch, das gibt es bestimmt auch in anderen Formaten. Also da kommt man in großen Hallen zusammen, in großen Veranstaltungssälen und singt mit anderen gemeinsam tolle Popsongs. Also man ist dann ein großer Chor. Also das Publikum ist der Chor, der Norden singt. So heißt das.
Das klingt ja cool. Wow. Ja, für mich ist gerade sehr, sehr rund. Ich mag, wenn du möchtest, noch einmal kurz auf die Traumapädagogik-Weiterbildung eingehen, die du ja dann ab diesem Jahr leiten wirst. Ich habe auch gerade noch mal kurz nachgeschmult. Am 11. April beginnt das ja dieses Jahr 2025.
Ja, genau.
Ich Magst du mal ein bisschen zu erzählen?
Auf. Genau. Ja. Du wirst ja dabei sein beim vierten Wochenende,
ja.
Worüber ich mich sehr freue. Das sind 10 Seminare und wir bieten, also ich, wir bieten schrittweise eben die Grundlagen für Traumatherapie an. Also was müssen Menschen, die mit Traumatisierten arbeiten möchten, wissen über Gehirn und Nervensystem? Was ist Ressourcenaktivierung? Wie stabilisiere ich Menschen? Gibt es juristische Bestimmungen, also wie muss ich reagieren, wenn jemand sagt, ich möchte da eine Anzeige machen, beziehungsweise was kann das bedeuten, eine Anzeige zu machen und was kann das mit sich bringen, dass man da eben auch entsprechend beraten kann. Und dann haben wir ein ganzes Wochenende Polyvagaltheorie. Da freue ich mich auch sehr drauf. Christian Fuchs hat ein Buch geschrieben und genau, den werde ich dann auch erst kennenlernen. Aber ich bin auch dabei. Ich freue mich sehr. Dann Imaginationsübungen. Was ist das? Welche haben sich bewährt? Warum nützen Imaginationsübungen? Dann, wie kann man unterstützen bei Schuld- und Schamgefühlen? Wie kann man sich reorientieren? Also wie kann man sich selbst zurückfinden ins Hier und Jetzt? Beziehungsweise wie kann man Menschen zurückholen, sollten sie in der Stunde getriggert sein? Mhm. Was ja auch mal versehentlich passieren kann. Aber dann muss ich halt wissen, wie kann ich die Person da auch wieder rausholen? Dann haben wir ein Intensivseminar von Mittwoch bis Sonntag. Das wird in Ratzeburg stattfinden. Da freue ich mich auch sehr drauf. Sehr schöner Ort. Und da kommt innere Kindarbeit, Ego-State-Theorie, welche Theorien darum gibt es. Es gibt mehrere Konzepte für innere Kindarbeit oder Arbeit mit Selbstanteilen. Da geben wir Einblicke und wir üben das natürlich auch. Und was sind dissoziative Störungen? Also was ich nicht leisten kann, ich kann nicht in 10 Seminaren sozusagen Weiterbildungen, die eigentlich 3-4 Jahre brauchen, ne? Aber wir geben in alles Einblicke und dann kann man sagen, okay, das und das, weiß ich nicht, zum Beispiel bei der Reorientierung, das hat mich besonders angesprochen. Ich guck mal, ob es bei mir in der Nähe ein Notfallseelsorgeteam gibt. Mhm. Also, wie man dann eben weiter gucken, lernen kann.
Ja.
Und bei der Ego-State-Therapie oder der Arbeit mit Selbstanteilen, dann was sind dissoziative Störungen, also Identitätsstörungen und wie kann man da unterstützen? Genau, was passiert dann im Sinne von, wie kann man Bindung, Kontakt anbieten, vor allem für Menschen, die Traumatisierungen in der eigenen Familie erlebt haben, also Bindungstraumata. Was muss ich dabei beachten? Also, dass es wiederum nicht überfordernd wird, nicht zu schnell sein zum Beispiel, ne? Mhm. Aber wie kann ich andererseits auch helfen? Weil die meisten haben eben auch Betroffenen eine große Sehnsucht nach Nähe und nach Bindung. Aber wie kann es wiederum auch kontrollierbar sein? Genau, dann geben wir einen Einblick in Trauma-Expositionsmethoden. Und dann geht es noch rund um, also konkret, welche Berufsfelder gibt es? Und ein Wochenende haben wir auch nur für sexualisierte Gewalt. auch mit Täterstrategien, weil oft nehmen Menschen, Betroffene das auf sich, als wären sie schuld oder verursachen gewesen. Das ist auch, was man oft selber dann ja hört, also was Täter dann ja auch sagen, was aber auch durchaus auch das Umfeld manchmal sagen kann, weiß ich nicht, wer dann halt dein Rock nicht und so weiter, ja. Ich denke, jeder kennt das oder weiß davon. Und so ist es aber nicht. Also das ist Teil der Täterstrategie. Und das muss man natürlich auch verstehen, um dann helfen zu können, um Orientierung geben zu können, wer ist jetzt eigentlich, was gehört zu wem, was von dem, was in dir stattfindet, ist eigentlich ausgelöst worden von einem Täter, um, wie soll man das jetzt sagen, also um weiterzumachen, um seine Ziele zu verfolgen, so.
Wow. Also an der Stelle einfach erstmal mega, mega großes Kompliment an dich. Ich habe dir das ja auch schon in unserem Kennenlernen schon gesagt, Dorit. Ich finde es hammer, cool, krass, was du da für ein Programm auf die Beine gestellt hast. 10 Module, so vollgepackt mit so vielen spannenden Themen. Also ich finde es sehr, sehr toll und freue mich, dass ich beim 4. Wochenende dann selber als Referentin da sein darf, mit dir das Wochenende dort schmeißen darf. Und da einfach eine ganz große Einladung an alle Hörenden. Wenn euch das interessiert, wenn ihr gerade das Gefühl habt, wow, das klang jetzt aber mega gut, das ist ja einmal das Gesamtpaket, das möchte ich bitte einmal machen. Dann klickt auf jeden Fall auf den Link in den Shownotes, da könnt ihr euch das Programm nochmal anschauen, da könnt ihr euch anmelden. Sollte es so sein, dass ihr die Podcast-Folge erst nach Beginn des Programms seht, schaut trotzdem gern vorbei. Vielleicht ist ja dann schon quasi die nächste Kohorte, die nächste Gruppe in Planung. Ihr könnt auch das Institut einfach anschreiben und sagen, dass ihr auf die Warteliste möchtet. Also ich finde das Projekt sehr, sehr cool, freue mich dabei zu sein. Und vielleicht sehen wir uns ja dann tatsächlich physisch dann gemeinsam vor Ort.
Vielen Dank, liebe Mai. Ich danke dir. Und ich freue mich sehr darauf, mit dir zusammen das 4. Seminar zu machen.
So, so gerne. Und damit würde ich sagen, Dorit, ganz, ganz lieben Dank dir für deine Zeit, für dein Teilen deiner, ja, deines Fachwissens, deiner Erfahrung, deiner, ja, sehr, sehr spielerischen und leichten Herangehensweise an das Thema Musik, Gesang, Trauma. Danke, dass du da warst, Dorit.
Dankeschön dir, Mai. Sehr gerne. Gern geschehen.
Das war's auch schon mit unserer Folge zum Thema Musiktherapie, wie man mit Musik, Gesang, Stimme auch nochmal die Traumaaufarbeitung unterstützen kann. Ich hoffe, du hast für dich viel mitgenommen und bist vielleicht neugierig geworden auf das Thema und magst dich vielleicht mal umschauen, was es bei dir so an Angeboten in der Nähe gibt und dich vielleicht an das ein oder andere herantrauen. Wenn du mit Dorit arbeiten magst, findest du auch ihre Kontaktdaten, den Link zu ihrer Webseite in den Shownotes. Dorit arbeitet auch online. Ihre Praxis ist in Norderstedt in der Nähe von Hamburg. Und ansonsten kann ich dich einfach nur ermutigen, wenn da Neugierde da ist, probier es aus. Mir hat es auf jeden Fall auf meinem Heilungsweg sehr geholfen, da in meine Stimme reinzukommen. Und es war noch wirklich nur, ehrlich gesagt, ich glaube 5 Gesangsstunden, aber ich hatte viel, viel Freude daran und habe mich ja gleich viel, viel wohler mit mir und meiner Stimme gefühlt. Ich wünsche dir viel Freude. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 € herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind
oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!